Ja, steigen wir vielleicht auch gleich in die Thematik ein. Ich habe gerade ja schon einige dieser Netzwerke genannt. Vielleicht nochmal kurz zum Einstieg. Was sind das eigentlich für Netzwerke und wie sind sie untereinander verbunden?
Naja, wenn man so ein Netzwerk hört, klingt das ja immer so nach einer strikten Hierarchie und so ein bisschen organisiert wie ein Verein. Das sind sehr lose, ist eine lose Bewegung, die sich, wo sich Leute zusammenfinden und auch wieder sozusagen auseinandergehen. Das sind vielleicht so momentan 200, 300 sehr gefährliche Extremisten, die sich da gefunden haben, die momentan aber auch unter großem Druck stehen. Und so in der allgemeinen Darstellung war es ja so, dass man so ein bisschen von der Schattenarmee gesprochen hat. Und das halte ich so ein bisschen für übertrieben. Also sie sind nicht in der Lage, jedenfalls meiner Ansicht nach, morgen hier einen Putsch durchzuführen. Das macht sie aber nicht minder gefährlich. Also sie sind eben eine terroristische Gefahr, weil auch viele Mitglieder dieser Bewegung Elitesoldaten sind, die zum, also selbsternannte Elitesoldaten der KSK, die zum einen sehr gut ausgebildet sind, zum anderen eben aber auch psychisch sehr labil sind.
Das heißt, du glaubst, dass von denen konkrete Anschlagsszene und Pläne ausgehen könnten sozusagen?
Absolut, das glaubt nicht nur ich, das glauben auch die Behörden, die zuständigen Behörden, die jetzt da sehr, sehr umtriebig sind. Das kriege ich jetzt auch so mit, wo, dass die auch immer mal wieder bei Menschen, mit denen ich geredet habe, bei Quellen vorstellig werden. Man hat es jetzt jüngst in einem Jahr in einer privaten Tragödie gesehen, dass ein Afghanistan-Veteran ja seine ganze Familie und sich selbst umgebracht hat, was also auch mal ein Schlaglicht wirft auf diese Psyche, diesen psychischen Faktor. Also dieses Problem der Labilität. Es gibt den Fall eines KSK-Soldaten, der ein riesiges Waffenlager in seinem Garten in Sachsen angelegt hat, der gerade vor Gericht steht in Leipzig, wo man jetzt mal gucken muss, inwiefern da überhaupt der politische Hintergrund aufgehellt werden soll und aufgehellt werden kann. Aber es zeigt eben, dass diese Personen nicht unter Kontrolle sind und das ist halt ein Problem.
Du hast gerade das Agieren der Behörden schon angesprochen und darüber würde ich gerne auch mit dir sprechen. Ich hatte von außen immer eher den Eindruck, die Behörden, da würde gar nicht so großartig viel passieren, was dieses Aufdecken oder auch das Zerschlagen solcher Netzwerke angeht. Hast du aber den Eindruck, da hat es in der letzten Zeit einen Sinneswandel sozusagen gegeben?
Genau, den Sinneswandel hat es auf jeden Fall gegeben. Die Frage ist, ob er zu spät kommt, weil es eine sehr, sehr komplex, wir kennen das von islamistischen Gefährdern, es ist sehr komplex und aufwendig, diese Menschen unter Kontrolle zu behalten, selbst wenn es gar nicht so viele sind. Es ist eben auch juristisch schwierig, gerade wenn diese Menschen noch keine Straftaten begangen haben. Und ich glaube, es ist ein bisschen ein Missverständnis, das gab es beim NSU auch schon, dass man so gesagt hat, dass die Behörden waren auf dem rechten Auge blind und so. Und dann hat man aber durch diverse Untersuchungsausschüsse und Recherchen rausgefunden, dass ein bisschen die Sache ein bisschen anders liegt, dass man, das ist hier auch nicht viel anders, dass man sehr, sehr guten Überblick eigentlich hatte, nur die falschen Schlüsse gezogen hat oder strategisch die falschen Schlüsse gezogen hat. Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Also wenn man den MAD zum Beispiel nimmt, der militärische Abschirmdienst, der ja zuständig ist für die Extremismusabwehr innerhalb der Bundeswehr, der hat schon in den 90er Jahren gewarnt vor Extremisten in zum Beispiel den sogenannten Eliteverbänden und auch sehr, und hat auch gewarnt vor sozusagen Stimmungswandel in der Armee, weil die Armee durch die Bundeswehr durch sogenannte Modernisierungsverlierer unterwandert wird, die ganz anderes in Schilde führen, als jetzt der Verfassung zu dienen oder dem Grundgesetz. Insofern ist das alles ein bisschen komplexer, als es manchmal so scheint.
Das KSK stand ja auch schon in den 90er Jahren in der Kritik und das ist ja dann auch immer wiederholt in die Kritik gekommen. Wenn jetzt auch der MAD seit den 90er Jahren eigentlich vor diesen Tendenzen warnt, woran liegt das denn, dass es so schwer ist, dagegen vorzugehen? Liegt es am MAD, liegt es am Bundestag, liegt es an der Gesellschaft insgesamt? Was funktioniert da nicht oder was läuft da falsch?
Naja, es fehlt der politische Wille. Das ist sozusagen, man kritisiert ja immer gerne und oft, das ist ja auch in Ordnung, die Behörden, aber die führen ja einen letztendlich nur das aus, was eine Regierung vorgibt. Also die Spitze der Exekutive gibt vor, was der Rest machen soll. Und es fehlt eben eindeutig der politische Wille, sich mit Extremisten in der Bundeswehr und insbesondere in diesen Spezialverbänden auseinanderzusetzen. Man hat den Konflikt gescheut. Und das ist immer die eine ähnliche Logik. Man sagt sich, naja, ist ja noch nichts passiert, vielleicht reden die ja nur und man redet das dann schön. Und so wuchert das vor sich hin. Und man hat immer ein ähnliches Ergebnis. Das ist also ganz typisch. Zudem gibt es eben die Strategie, dass man sagt, das sieht man ja an allen Orten in Deutschland, dass man den wirklich harten Konflikt mit der rechtsextremistischen Szene meidet, weil sie zu groß ist. Also es geht ja nie darum, alle 12.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten auf einmal in den Griff zu bekommen, sondern man macht mal punktuell was, man macht gerne auch Sachen, die sehr übersichtlich sind und man geht nie gegen die Struktur vor, weil man eben auch so, ist jedenfalls über die Jahre mein Eindruck entstanden, diesen Konflikt, wenn man es scheut, dass der Konflikt dann unberechenbar wird.
Jetzt ist es ja aber auch so, dass zum Beispiel der MAD, wenn man, du hast gerade selber den NSU schon angesprochen, der ja auch im Kontext des NSUs immer wieder auch V-Personen hatte, gehst du davon aus, dass es alleine ein Problem des politischen Willens ist oder liegt es auch an der Struktur, wie MAD oder auch Verfassungsschutz arbeiten, dass sie da manchmal nicht in der Lage sind, die Erkenntnisse, die sie möglicherweise haben, diese dann auch auszutauschen oder weiterzugeben?
Ne, genau. Also es ist ja nie immer nur ein Grund. Also MAD hat den Schluss, also sie haben sehr früh erkannt in den frühen 90ern, dass da was auf die Bundeswehr zukommt. Es war auch klar, man wird wieder im Ausland eingesetzt werden, sprich man geht wieder in den Krieg. Es sind ganz andere Maßstäbe an die Soldaten zu legen. Und man hat aufgrund der Masse an Leuten, die man wirklich in den eigenen Reihen hatte, die problematisch waren, vor allem eben auf Informanten gesetzt, auf sozusagen das Umstellen der Problemfälle. Und dann gab es einen bizarren Sinneswandel, der sich auch in den Akten findet, dass dann irgendwann nur noch wichtig war für den MAD, schadet ein Soldat, also will ein Soldat gegen die Bundeswehr vorgehen? Wenn nein, war das okay, dann durfte er Soldat bleiben, wurde weiter an Waffen ausgebildet oder an Sprengstoff. Und wenn er selbst, wenn er ein Verfassungsfeind war oder ein Nationalsozialist oder jemand, der starke Tendenzen dazu hatte, hat man ihn nicht rausgeworfen. Also sozusagen, das ist schon, da ging es halt um den Selbsterhaltungstrieb. Und das ist schon einigermaßen bizarr. Aber auch da ist es natürlich so, das muss die Aufsichtsbehörde oder in dem Fall das Verteidigungsministerium halt mitkriegen und dagegen vorgehen. Das darf man nicht vergessen. Das geht immer, kommt ein bisschen zu kurz, auch wenn wir über die KSK sprechen, dass es da Offiziere gibt, dass es da eine Hierarchie gibt und zwar keine kleine. Und man das ja alles hat laufen lassen. Und das ist mindestens genauso großes Problem.
Welche Schlüsse müssten denn dann deiner Meinung jetzt daraus gezogen werden?
Ja, man muss von oben eine ganz klare, harte Haltung vorgeben. So ein bisschen hat es ja angefangen, wenn man das jetzt mal vergleicht, Seehofer gegenüber der Polizei mit dem Bundesverteidigungsministerium, also AKK gegenüber zum Beispiel der KSK, da wird ja schon verhältnismäßig hart durchgegriffen und auch Druck gemacht und das funktioniert und nichts anderes. Dass also die Beteiligten sehen, wenn sie nicht mitmachen bei diesem Aufräumen, dann kriegen sie richtig Probleme. Und nichts anderes funktioniert. Nur dazu brauche ich halt einen langen Atem. Ich muss mir die Allianzen quasi in den Behörden, in der Bundeswehr, es gilt auch für die Polizei, völlig neu aufbauen. Ich muss eine neue Struktur schaffen und das ist eine Generationenaufgabe. Und das ist, glaube ich, manchmal, habe ich nur den Eindruck, nicht jedem klar. Wenn ich so lange zugucke, wie so ein Gift einsickert in eine Institution und ich zu lange nichts mache, dann dauert es auch umso länger, das wieder aufzuräumen. Das muss man wirklich sagen. Und die Befehlsstrukturen, die Befehlsketten, die sogenannte Fehlerkultur ist in gerade der Bundeswehr zum Teil völlig verlottert.
Jetzt habe ich letzte Woche gelesen, dass es im KSK, also im Kommando Spezialkräfte, wohl letztes Jahr, also Anfang des Jahres 2020, eine Amnestie für Waffenklau gegeben haben soll. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du sagst, was notwendig wäre, um da jetzt gegenzusteuern. Aus was für Gründen finden denn dann trotzdem solche Maßnahmen statt? Wie würdest du die einschätzen?
Naja, man hofft natürlich, dass sozusagen, das ist ein bisschen wie bei Steuerhinterziehung, dass diejenigen sich dann melden und dass man dann klären kann, wo die Waffen geblieben sind, weil man natürlich sehr schnell sozusagen rausfinden muss, und das meinte ich mit Wettlauf gegen die Zeit, welche Waffen sind sind wirklich so, also richtig weg, nicht auffindbar und gegebenenfalls in der Hand von Rechtsextremisten. Weil man muss sich einfach klar machen, es gibt 30 Rechtsextremismus-Verdachtsfälle von ehemaligen und aktiven KSK-Soldaten. 30 klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber es gibt überhaupt nur 300 kämpfende Soldaten ungefähr bei der KSK. Und Rechtsextremismus heißt wirklich, wenn der MRD das sagt, dann muss richtig viel zusammenkommen. Dann bin ich ein hartgesottener Nationalsozialist und nichts anderes. Also nicht irgendwie so ein bisschen mal so einer WhatsApp-Gruppe mitgeschrieben, sondern dann habe ich mich entsprechend auch staatsfeindlich verhalten. Das heißt, das sind ausgebildete Soldaten, die sind teilweise ein Hemd durch Einsätze im Ausland. Da muss ich natürlich klären, was haben die vor? Haben die irgendwo Waffen versteckt? Und das ist dieser Wettlauf mit der Zeit und deswegen kommt wahrscheinlich sowas wie diese Amnesie zustande. Immer auch ein Ausdruck von Verzweiflung. Aber wiederum, um auf diesen Fall, auch wenn es sich immer anhört wie so ein Privatfall, wenn wir am Freitag einen Afghanistan-Veteran seine beiden kleinen Kinder umbringt, seine Schwiegermutter und seine Frau und sich selbst, dann ist das wirklich ein Alarmsignal. Also wir haben hier wirklich eine ganz, ganz gefährliche Gemengelage und ich habe da auch immer vorgewarnt, hört auf mit Putsch und Schattenarmee, wenn einer von diesen Typen, der jetzt vielleicht auch rausgedrängt wird aus der KSK, der jetzt raus, ich habe so ein paar Fälle erlebt, die wirklich labil sind, die sind jetzt raus, sitzen auf der Straße, haben nichts zu tun, haben keine Mission, aber wirklich die handwerklichen Fähigkeiten einen enormen Schaden anzurichten. Und das muss einfach klar sein.
Aber ist dann nicht so eine Maßnahme wie diese Amnestie auch genau das falsche Zeichen?
Naja, gut, da muss man im Einzelnen angucken. Ich will das jetzt nicht, also ich würde mich jetzt nicht an der einen Aktion aufhängen. Ne? Also Fakt ist, dass natürlich, wenn es auch um KSK geht, wird weiter Politik gemacht. Das ist völlig klar. Also es wird nicht komplett, geht es immer nur darum, dass man jetzt alles aufklärt, sondern man will sich auch selber absichern. Man hat zum Beispiel einen sehr wirksamen Trick da aufgeführt, dass man gesagt hat, man hat ja die eine Kompanie, die zweite abgewickelt innerhalb des KSK und so getan, als ließe sich dadurch das Problem sozusagen auf eine Kompanie beschränken, was völliger Quatsch ist, ja, hat aber ganz gut funktioniert. Also klar wird immer noch weiter Politik gemacht und klar kann man sich über die einzelnen Maßnahmen unterhalten, aber dennoch ist es sicherlich schon so, das sieht man auch an der Reaktion, dass der Druck da wirkt. Und wie gesagt, der Weg, also den die zurücklegen müssen, auch geistig, das ist enorm weit. Also vieles, was sich jetzt für uns als zu wenig anhört oder so, ist innerhalb der Armee schon eine Revolution. Trotzdem muss man genau, wie du es jetzt auch machst, immer wieder kritisch nachfragen, reicht das, reicht der Druck und muss man nicht mehr machen, absolut.
Okay, ich würde nochmal gerne wegkommen vom Militär hin zur Justiz, weil einige dieser Dinge, Vorfälle dann ja auch juristisch aufgearbeitet wurden oder zumindest vor Gericht gelandet sind. Da gab es ja jüngst im Dezember ein Urteil am Landgericht Schwerin, das für Aufsehen gesorgt hat. Da ging es um den SEK-Polizisten Marco G., der Teil von Nordkreuz war, das ja irgendwie auch zusammenhängt mit Unita, das wiederum dann mit dem KSK zusammenhängt. Und da hatte ich den Eindruck bei diesem Prozess, dass abgesehen davon, dass er ja eine relativ milde Strafe bekommen hat, dafür, dass er 55.000 Schuss Munition und eine Uzi hatte, das Gericht auch gar nicht so ein großes Interesse daran gehabt hatte, dieses Netzwerk, in dem er ja aktiver Teil war, wirklich aufzuarbeiten. Und das ist ein Eindruck, den ich auch bei anderen Gerichtsprozessen im Kontext von diesen rechten Prepper-Gruppen immer mal wieder hatte. Da wäre meine Frage, ist das ein Eindruck, den du teilst? Und wenn ja, wie erklärst du dir dieses möglicherweise Desinteresse da von Seiten der Staatsanwaltschaften und der Gerichte?
Naja, es ist interessant, dass du sagst, jüngst, das ist ja schon Dezember 2019 gewesen, also schon über ein Jahr her, also schnell vergeht die Zeit, vielleicht auch durch Corona. Die Revision ist auch verworfen worden, das heißt, das milde Urteil ist rechtskräftig. Wie erklärt sich das? Also ich war ja im Prozess dabei, ich schreibe darüber ausführlich. Man hat es zum einen, ist es einfach so, dass man hätte unbedingt gegen ihn ermitteln müssen wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das kann aber nur die Bundesanwaltschaft, die wollte nicht. Hat es nicht gemacht, also bleibt nur noch so sozusagen so ein Nebenaspekt übrig wie Kriegswaffenkontrollgesetz, wie jetzt übrigens bei den KSK-Soldaten in Leipzig auch. Und dann sind da schon mal sozusagen juristisch dem ganzen Grenzen gesetzt und dann hatte man halt noch einen überforderten Richter. Der hat das halt abgebürstet, dem war das auch ein bisschen egal, hat man auch gemerkt von Extremismus, keine Ahnung. Er hat dann so Sachen gesagt wie, dass also dieses Nordkreuz-Mitglied aufgeschrieben hat, für was er welches Geld für welche Waffen und Munition ausgegeben hat, das würde ja zeigen, der hat keine kriminelle Energie, weil er es ja nicht verschleiern wollte. Ist ganz typisch für eine Terrororganisation, dass man ganz gründlich alles aufschreibt, weil man ja glaubt, man gehört zu den Guten, ja, zu einer guten Armee. Also es war grotesk und sicherlich nicht kein Einzelfall, aber im Endeffekt auch da fehlt dann der Wille von anderen Institutionen eben gegen die Gesamtstruktur als terroristische Vereinigung vorzugehen, wenn man die Möglichkeit hat und die hätte man hier gehabt. Aber dann wäre der Skandal eben auch um einiges größer geworden. Weil man merkt ja die Unsicherheit vieler Medien, mit dem Fall umzugehen. Die wissen jetzt nicht, darf ich die so nennen und kriege ich juristischen Ärger und alles so kompliziert und wer hätte jetzt mit wem zu tun? Und genau das will man ja erreichen. Weil der Skandal, dass man gegen eine Gruppe ermittelt und als terroristische Vereinigung, es sind mehrere KSK-Soldaten Mitglied und Elite-Polizisten, wäre natürlich ein viel größerer. Und das genau will man offenbar nicht, weil auch wirklich unmittelbar beteiligte Juristen das nicht verstehen, warum da nicht anders vorgegangen wird. Und das ist im Übrigen auch gefährlich, weil ja die Unterstützerszene hat ja das Urteil damals in Schwerin jubelnd zur Kenntnis genommen. Und da merkt man ja schon, dass das falsch gelaufen ist.
Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gehen dann so Institutionen wie zum Beispiel der Generalbundesanwalt nicht dagegen vor, weil sie eigentlich befürchten, dadurch würde der Image-Schaden der Behörden eigentlich noch viel größer wachsen.
Ja, das ist meine Interpretation. Die weisen das natürlich weit von sich. Die haben dann immer irgendwelche juristischen Gründe, die aber in diesem Fall wirklich eigentlich nicht tragen. Also das muss man sagen, jetzt ohne ins Detail zu gehen, aber das sehe ja nicht nur ich so. Das sehen sehr, sehr viele, auch eben Juristen, Beteiligte, genauer kann ich es jetzt nicht sagen, sehen das anders. Oder darf ich es nicht sagen. Also das ist einfach, man hat schon einfach den Eindruck, das ist eine politische Entscheidung, schlicht und ergreifend. Um eben, klar, weil der Skandal ist größer. Das würde eben auch bedeuten, wenn ich das feststelle, ja, ich habe den Verdacht, es reicht ja der Verdacht erstmal, es ist eine terroristische Vereinigung, dann wären die ganzen Leute, die mit Munition, also Behördenmunition, diesem Mann zugesteckt haben, wie auch immer, unter Umständen Unterstützer von einer terroristischen Vereinigung. Ja, dann wären Polizisten aus vielen Orten in Deutschland Unterstützer einer terroristischen Vereinigung. Ja, und das ist natürlich ein Riesenskandal. Und das wollte man nicht, will man nicht. Man ist ja auch im Endeffekt ganz gut gefahren. Weil, ich meine, wir sind natürlich jetzt auch alle mit vielen Sachen beschäftigt. Aber wenn man sich überlegt, mit was die durchkommen, dass man so, also wie abgestumpft letztendlich die Öffentlichkeit auch ist. Ich finde es auch ganz interessant, dass man zwar diese WhatsApp-Gruppen bei der Polizei eine viel größere Erregung hervorrufen als diese Vorgänge teilweise innerhalb der Spezialeinheiten. Also mir ist das auch nicht so ganz klar, warum das so ist, weil die Gefahr ist natürlich viel größer bei diesen Spezialeinheitsmitgliedern, die anfangen, eine B-Struktur in diesem Land hochzuziehen. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich.
Dann vielleicht als abschließende Frage, wie glaubst du denn, wird sich denn dieser ganze Komplex weiterentwickeln? Also einerseits diese Netzwerke in den Behörden, aber auch vielleicht das öffentliche Interesse über diese Behörden, über diese Netzwerke mehr zu wissen und mehr zu erfahren und vielleicht auch ein bisschen konsequenter dagegen vorzugehen.
Ja, das ist immer so die Frage, was wird passieren? Also das ist natürlich, ich kann ja leider nicht in die Glaskugel gucken. Also erfahrungsgemäß ist es jetzt so, der Druck ist sehr hoch, das Interesse wird nachlassen. Und es darf sich aber auch niemand beschweren, wenn es in ein oder zwei Jahren, weil es dauert manchmal, es aus dieser Szene heraus zu Terroranschlägen kommt. Also das ist einfach, da gibt es jetzt keine Garantie. Es sind so ein paar richtige Schritte gemacht, aber das ist eine sehr gefährliche Situation. Wir haben halt sich radikalisierende rechte Szene. Und da muss man halt, gerade wenn nichts passiert, sage ich jetzt mal, eben weiter vorsichtig sein. Aber erfahrungsgemäß wird dann irgendwann, werden die Züge schleifen gelassen und dann darf man sich nicht wundern, wenn es wieder schlimmer wird. Also und die Frage ist eben auch, wie lange können die zuständigen Behörden diesen Druck aufrechterhalten? Irgendwann müssen sie auch wieder was anderes machen und dann kann die Situation sich ganz schnell wieder verschlechtern.